Deutsche Welle. Kalenderblatt.
11. August 1934. Letzte Frauenweltspiele.
Zwei Tage lang wetteifern Sportlerinnen aus 18 Nationen noch einmal um Medaillen in 12 leichtathletischen Disziplinen, spielen außerdem Basketball und Hatsuma, eine Art Feldhandball. Doch die vierten inoffiziellen Olympischen Spiele nur für Frauen vom 9. bis 11. August 1934 in London sind zugleich die letzten ihrer Art und der Beginn einer neuen Ära im Sport. Durch allmählich gewachsenes Selbstbewusstsein haben sich die Emanzen der Aschenbahn ihren Sportplatz erkämpft. Bis dahin jedoch gelten Frauen, die sich im sportlichen Wettkampf miteinander messen, als rotes Tuch in den Augen der Herren Sportfunktionäre.
A horse sweats, a man perspires, but a lady only glows.
Ein Pferd schwitzt, ein Mann transpiriert, aber eine Dame sollte nur glänzen. Dieser Satz kennzeichnet die Einstellung zum Frauensport im 19. Jahrhundert, an dessen Ende sich lediglich das Turnen und mit Abstrichen Radfahren und Reiten durchgesetzt haben. Die Gegner des Frauensports sehen die natürliche Rollenverteilung der Geschlechter bedroht, denn Attribute wie Kampf, Leistungsdenken und Siegeswillen sind bis dato ausschließlich den Herren der Schöpfung vorbehalten.
Wie kläglich mutet der Anblick von weiblicher Erschöpfung, wie widerwärtig Zeichen maskuliner Stärke im Ausdruck weiblicher Wesen,
gibt ein Geschichtsschreiber angewidert zu Protokoll. Aus ästhetischen, ethischen und medizinischen Gründen sollen Frauen daher vom Wettkampfgeschehen ferngehalten werden. Folglich finden die ersten Spiele der Neuzeit 1896 in Athen ohne weibliche Beteiligung statt. Dass in Paris 4 Jahre später 12 Frauen als Siegerinnen im Tennis und Golf gekürt werden, beruht auf der Tatsache, dass die Spiele in die Weltausstellung eingebunden sind, sie sich über 5 Monate hinziehen und das Internationale Olympische Komitee IOC dabei völlig in den Hintergrund gedrängt wird. Immerhin. Beim Olympischen Geschehen 1920 in Antwerpen beteiligen sich 76 Frauen aus 12 Nationen bei Tennis, Eis, Kunstlauf, Segel-, Turn- und Schwimmwettkämpfen. Während des Ersten Weltkrieges erfordert es die Lage, dass auch Frauen tatkräftig zupacken müssen. Das stärkt deren Selbstbewusstsein.
Was machst du mit dem Knie, lieber Hans, mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz?
Nachdem sich der Internationale Leichtathletikverband IAAF und das IOC beharrlich weigern, trotz starker Entwicklung auf den nationalen Ebenen, sich mit Frauenleichtathletik zu befassen, gründen Repräsentanten beiderlei Geschlechts aus England, den USA, Italien, der Tschechoslowakei und Frankreich 1921 in Paris die Fédération Sportive Féminine Internationale, kurz FSFI. Ein Jahr später organisiert die selbstbewusste Präsidentin Alice Millar an gleicher Stelle die ersten Frauenweltspiele. Die in Göteborg und Prag sollen folgen. Die Veranstaltungen verringern nicht das Bemühen der FSFI, sich auch weiterhin für die Zulassung bei Olympischen Spielen einzusetzen. Doch ist es nicht den engagierten Frauen, sondern dem Schweden Bengt Edström zu verdanken, der sich in seiner Doppelfunktion als IAAF-Präsident und IOC-Vizepräsident dafür stark macht, sodass Leichtathletinnen aus 18 Nationen 1928 erstmals um olympische Ehren laufen, springen und werfen dürfen. Doch das Programm umfasst lediglich 5 Wettbewerbe. Hürdenlaufen beispielsweise bleibt den Männern vorbehalten, weil es als unsittlich eingestuft wird, wie alle Übungen, bei denen die Beine über den Körperschwerpunkt gehoben oder gar gegrätscht oder gespreizt werden müssen. Als sich einige Läuferinnen nach dem 800-Meter-Rennen ins Gras fallen lassen, entbrennt wieder eine heftige Diskussion über den Sinn der Frauenleichtathletik. Und die Frauen kontern ihrerseits.
Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch.
Jahre später lassen sich die weiterhin keineswegs frauensportfreundlich eingestellten IOC-Mitglieder erweichen, das Frauenprogramm bei Olympischen Spielen zu erweitern. Unter einer Bedingung. Die FSFI soll ihre Frauenweltspiele und auch ihre Organisation aufgeben.